Ich möchte einen Text lesen aus dem 2. Timotheusbrief. Der Predigttext steht im 2. Timotheusbrief 4, 7 und 8. Und ich möchte noch ein bisschen vorne dran lesen, um da auch den Zusammenhang deutlich zu machen, wo dieser Vers hineingesprochen ist. 2. Timotheus 4, 1 bis 8. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Predige das Wort, stehe bereit zu gelegenen und ungelegenen Zeit. Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehre aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt, und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz oder die Krone der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben.
Und heute, wir haben es schon gehört, am zweiten Advent möchten wir uns mit einer weiteren Krone oder in dieser Übersetzung von der Elberfelder, wie wir eben gelesen haben, mit dem Siegeskranz beschäftigen, der wiederum aber unseren Blick ganz gezielt auf die Ewigkeit lenken will. In den vergangenen Tagen ist mir ein Lied von der Outbreak Band begegnet und seither dieser Gedanke nicht mehr aus dem Kopf gegangen, dass genau dieses Thema aufgreift und ich damit auch die heutige Predigt überschrieben habe, weil der Gedanke mir so gut gefiel und in so mancher Situation auch Trost und Hoffnung gab, auch so in der letzten Zeit. Und jetzt liegt ja unser Augenmerk oder unser Hauptaugenmerk nicht auf irgendwelche Musik mit ihren Texten, sondern wir wollen auf Gottes Wort schauen. Und darum habe ich mich damit auch beschäftigt und festgestellt, dass dieses Thema sehr gut wohl zum zweiten Advent passt und zu der heutigen Bibelstelle aus dem 2. Timotheusbrief. Die Ewigkeit ist mein Zuhause, so lautet der Titel und auch als Predigtthema für heute. Und das klingt erstmal ziemlich egoistisch und dennoch soll und darf es uns anspornen, darüber nachzusinnen, wo wir denn unsere Ewigkeit verbringen werden, verbringen wollen. Und gerade in der Adventzeit beschäftigen wir uns ja mit der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und zwar nicht nur als Kind in einen Stall zur Welt gebracht und als König und Retter der Welt in eine Futtergrippe liegend, sondern wir beschäftigen uns auch mit seinem Wiederkommen als der gerechte Richter über die gesamte Welt. Und so stellt sich die Frage, wie verbringen wir unser Leben, unsere Zeit bis zur Ankunft des Herrn Jesus Christus aus der Herrlichkeit Gottes? Es gibt also überhaupt keine Diskussion darüber, dass der Herr wiederkommt. Denn es kann auch kein Mensch leugnen, dass Jesus Christus wirklich gelebt hat und für alle Menschen am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Sicher bestreiten dies viele. Dennoch wird sich einmal jedes Knie vor dem gerechten Richter und Herrn dieser Welt beugen müssen. Und damit steigen wir ins heutige Thema ein, Römer 14, 11 und 12. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Hier steht eindeutig, dass ein jeder, die Kinder Gottes eingeschlossen, vor Gott und seinem Herrn Rechenschaft ablegen muss, ohne Ausnahme. Die einen vor dem Richterstuhl Christi, worauf sich diese Römerstelle bezieht, und alle anderen, die nicht geglaubt haben und auch nicht glauben wollten, werden sich trotzdem beugen vor dem Herrn der ganzen Schöpfung, der gekommen ist, die Menschen von ihrer Sünde, dem Tod und dem Teufel zu befreien. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Soweit Philipper 2, 9 bis 11. Und wenn wir das glauben, so muss die Frage also lauten, wie laufen wir und wie gestalten wir unseren Lebensweg im Hinblick auf das Wiederkommen Jesu? Sind wir wirklich Nachfolger Christi, die in der Liebe Jesu Christi einander dienen, einander sehen, einander achten? Oder sind wir so selbstzentriert, egoistisch und selbstgerecht, dass wir einander wehtun, weil unser Wille an erster Stelle steht und der geschehen soll? Paulus schreibt seinem jungen Bruder Timotheus in den zwei Briefen, die wir vor uns haben, worauf es im Glaubensleben wirklich ankommt. Und immer wieder hat er ihn zum Kampf im Glauben aufgefordert und das Gute, anvertraute Gut zu bewahren. Denn er weiß, dass wo Menschen zusammenkommen, die Jesus Christus wirklich nachfolgen wollen, es auch immer wieder zu Spannungen und Streitigkeiten kommen kann. Darum ist höchste Wachsamkeit gefragt und das Verneinen des eigenen Willens, sondern nur das Suchen, das Hören und das Ausführen des Willen Gottes sind gefragt. Voraussetzung ist, dass wir das auch wollen und es uns nicht egal ist. Und dabei sehen wir auf den geliebten Menschen Jesu, den wir zu guten Werken anreizen wollen und zur Nachfolge Jesu ermuntern dürfen, und nicht auf reine Äußerlichkeiten und Vorlieben desjenigen achten. Wie traurig macht es denn, wenn durch oder dadurch eben Streitigkeiten entstehen? Wo sind der Friede Gottes und die Liebe zueinander, wenn Gott und der Herr Jesus Christus nicht mehr im Mittelpunkt steht? Paulus als Apostel der guten Botschaft Jesu Christi hatte kein leichtes Leben in der Nachfolge, aber er sah die Menschen als Geliebte seines Herrn, der für alle Menschen die Herrlichkeit des Vaters verlassen hat, um als kleines Kind in einem Stall zu Bethlehem geboren zu werden und doch als König und Messias am Kreuz von Golgatha für alle gerichtet zu werden, um die Sünden der ganzen Welt zu tragen und vor allen Dingen zu vergeben. Und das betrifft auch dich und mich. Diese Vergebung bietet er allen Menschen an und wir dürfen sie in Gnaden annehmen, und so haben wir Jesus Christus alles zu verdanken. Er nahm auf sich unsere Schuld und wir dürfen ihm folgen. Was für eine frohe Botschaft, was für ein Vorrecht. Und so ist unser Anliegen, Menschen zur Versöhnung mit Gott aufzurufen durch den Sohn Jesus Christus, und Gott will die Menschen in die treue Nachfolge berufen. Dennoch ist Nachfolge, das können wir am Leben des Paulus betrachten und auch bei anderen, Nachfolge ist gleichbedeutend mit einem Kampf, der sich aber lohnt, denn wir werden, wenn wir ausharren und bestehen, und das möchte uns Gott schenken, eine Siegeskrone erhalten. Paulus hat gekämpft, wie er schreibt, und es lohnt sich bei aller Gegenwehr und allen Leidens um des Namens Jesu willen. Und so schreibt er, ich wiederhole die Verse nochmal, an Timotheus, 2. Timotheus 4, 7 und 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Diese Zeilen und das, was Martin da vorgelesen hat, lassen vermuten, dass Paulus ganz genau wusste, dass er am Ende seines Kampfes und Leidens, ja, aber auch seines Lebens stand und dass der Herr ihn bald in die Ewigkeit abrufen wird. Aber es war etwas, worauf er sich freuen durfte. Denn der Herr hat ihn zuerst berufen, obwohl er einst die Gemeinde Gottes verfolgte und Christen, die Jesus nachfolgen wollten, einsperren ließ oder Schlimmeres antat. Und dann durfte er selbst in der Gnade Gottes Menschen zur Nachfolge Christi ermuntern und das Wort Gottes verkündigen, bei Juden zuerst, aber dann auch bei den Heiden. Und so möchten wir uns heute Morgen mit drei Punkten befassen, die Paulus in seinem Lebens- und Glaubenskampf erlebt, ja durchlebt hat. Zum einen, es ist ein guter Kampf, den wir in der Nachfolge Jesu kämpfen. Als zweites, wir wollen laufen Jesus hinterher und damit ihm entgegen. Und drittens, wir sollen den Glauben bewahren, den Gott uns geschenkt hat, um die Krone der Gerechtigkeit von dem gerechten Richter als Belohnung zu erhalten dafür, dass er uns geliebt und begnadigt hat. Im ersten Timotheusbrief schreibt Paulus an Timotheus, wie wichtig es ist, sich diesem Kampf zu stellen. 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist, und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Dieser Vers begleitet mich auch schon sehr lange, und doch habe ich erst viel später begriffen, dass man ja nur kämpfen muss, wenn man sich gegen Angriffe von außen verteidigt, es sei denn, man ist selbst der Aggressor, um seinen Willen durchzudrücken. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir den Willen als Kinder Gottes suchen und damit der Stadt Bestes und in Liebe auch dem Nächsten begegnen wollen, so wie der Herr Jesus es von uns wünscht. Paulus schreibt an die Thessalonicher, an den 1. Thessalonicher 3, Vers 12, euch aber lasse der Herr zunehmen und überreich werden in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch gegenüber sind. Also wenn der Feind kommt, so müssen und dürfen wir gewappnet sein, das heißt gerüstet, um den Angriffen des Feindes zu widerstehen. Und wie die Schrift eindeutig feststellt, ist dies kein Kampf, der sich nur auf äußere Beleidigungen, Angriffe oder Anfechtung bezieht, sondern vor allen Dingen im Inneren stattfindet, der also nicht allein sichtbar ist, sondern auch in der unsichtbaren Welt geführt wird. Darum ist der Vers aus dem Philipperbrief so wichtig, den wir gelesen haben, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Jedes Knie wird sich beugen vor dem Schöpfer Himmels und der Erden. Und das ist Christus, der Herr. Und das betrifft nicht nur unsere jetzt sichtbare Welt, sondern ist ein Kampf, der tobt überall und schon sehr lange. Wir wollen nicht allzu tief darin einsteigen. Dennoch müssen wir wissen, dass dieser Kampf schon seit langer Zeit, wie gesagt, besteht und dass es auch zu verschiedenen Zeiten darüber verschiedene Gerichte gibt, an denen auch wir teils dann einmal beteiligt sein werden. Für heute wollen wir aber festhalten, denn das ist die Freudenbotschaft. Jesus Christus hat den Sieg bereits errungen, und zwar dort, auf Golgatha. Und er ist auferstanden und er lebt. Und er ist der Sieger über Sünde, über den Tod und über den Teufel. Und da gibt es auch keinen Zweifel. Und auch wenn es noch nicht das Ende ist, so wird der letzte Feind auch besiegt werden. Wenn wir in diesem Glauben und mit dieser Hoffnung leben, so fürchten wir uns nicht. Dieser Ruf, er geht in die ganze Welt und besonders auch zu Weihnachten. Deshalb freuen wir uns in Gott und dem Herrn Jesus Christus, den Retter der Welt. Lukas 2, Vers 10 und 11. Der Engel sprach zu den Hirten, sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Wenn ich das glauben kann, so fürchte ich kein Unglück, wie es der Psalmist ausdrückt, und so fürchten wir uns nicht, weil unser Name im Himmel angeschrieben ist und im Buch des Lebens aufgeschrieben ist, wenn das Gericht kommt. Psalm 23, er erquickt meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Was Gott aber zu seinem Volk spricht, nehmen auch wir gerne an. Jesaja 43, 1. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das gilt, denn wenn Jesus Christus unser Herr und Heiland geworden ist, so gehören wir ihm. Und niemand kann uns aus seiner liebenden Hand reißen, wie es nochmal heißt im Römer 8, 38, denn ich bin gewiss, schreibt Paulus, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Auch hier ist nicht nur von menschlichen oder irdischen Widersachern die Rede, sondern von jeglicher Kreatur oder unsichtbaren Mächten, die uns von Gott trennen wollen. Darum sage ich es aber noch einmal, Gott ist die Liebe und Gott ist und bleibt der Sieger und daran wird sich nichts ändern. Diesen Kampf, der uns manchmal auch bis an unsere Grenzen führen kann, müssen wir also nicht alleine ausfechten, sondern der getreue, lebendige Gott und Herr ist in jeder Situation bei uns, wenn wir uns ihm anbefehlen, wenn wir ihm die Führung in unserem Leben überlassen. Und das ist doch wunderbar. Nur begreifen müssen wir dies und annehmen und glauben. Denn es geht in die Ewigkeit. Dort ist unser Zuhause und darum können wir mit Christus an unserer Seite auch gehen und laufen und brauchen uns nicht zu fürchten. Und so laufen wir ja nicht unsicher oder in eine ungewisse Zukunft, sondern in die Arme unseres großen Gottes, der nichts sehnlicher wünscht, als uns in die Arme zu schließen als seine geliebten Kinder. Dazu ist Umkehr und Buße nötig, und zwar von einem jeden. Und so bedeutet es, wenn wir laufen dem Herrn hinterher und auch ihm entgegen, eben auch zu kämpfen und zu glauben, dass es sich lohnt, das Ziel zu erreichen. Auch wenn wir uns die Herrlichkeit oder die Ewigkeit nicht vorstellen können, so darf die Freude darüber doch nicht verschüttet werden oder verloren gehen. Manchmal frage ich mich, ob ich jetzt schon zu alt geworden bin, um Träume oder Wünsche zu haben, weil ich sie vielleicht als junger Mann hatte oder wie ich sie vielleicht hatte, als ich noch jünger war. Im Gegensatz zu manch einem bin ich auch noch sehr jung, aber die Blickrichtung hat sich geändert. Und damit auch das Ziel, welches ich erreichen möchte. Die Ewigkeit ist mein Zuhause und darauf freue ich mich und mit Philipper 3 möchte ich antworten, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Philipper 3, 20 und 21. Und ob Jesus uns nun zu sich holt oder ob er vorher wiederkommt, das Ziel und die Unterkunft sind gesichert, denn er hat die Wohnung für alle, die an ihn glauben, schon bereitet. Freuen wir uns darauf? Und ich denke, genau davon schreibt Paulus hier. Er hat gekämpft, er hat den Lauf vollendet, beides Dinge, die mit Sport oder einem Wettkampf zu tun haben. All das dürfen und wollen wir aber nicht überbewerten, aber jeder, der sportlich Erfolge haben möchte, der muss trainieren, sich Mühe geben, voll konzentrieren und auch auf so manches verzichten. Wie wir bei der unvergänglichen Krone schon betrachteten, 1. Korinther 9, 25, jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem, jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Doch läuft der eine schneller als der andere, und es gibt bei Gott keinen Trostpreis, sondern einen Ewigkeitspreis, den alle bekommen, die ihn lieben, so steht es hier, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Das gilt für das erste Erscheinen und die Freude auch auf das nächste Erscheinen. Denn Erscheinen bedeutet etwas sichtbar, wahrnehmbar werden, sich zeigen. Und Jesus Christus ist sichtbar auf die Welt gekommen. Gott hat sich gezeigt und jeder, der an ihn glaubt, darf nun gerettet werden. Jesus Christus ist die Wahrheit und das Leben, deshalb auch wahrnehmbar. Und in seiner Liebe sehen wir klar. Und darum können und wollen wir seine Menschwerdung nicht leugnen, auch nicht die Jungfrauengeburt. Und die Liebe am Kreuz, wir wollen Jesus dienen in Treue und in der Gewissheit, dass er wiederkommt und die Seinen zu sich holt. Gehörst du dem guten Hirten, der dich bedingungslos liebt? Worin bestand denn aber der Lauf des Paulus nun ganz konkret, dass er so siegesgewiss war? Die Antwort steht in der Apostelgeschichte, indem er seinen Lauf so definiert, Apostelgeschichte 20, Vers 24. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Es geht dem Apostel nicht mehr um sein Leben oder seinen Willen, sondern den Willen Gottes zu tun und zu verkündigen, was er ihm aufgetragen hat. Darum geht es ihm. Dies bezeichnet er als den Lauf, dem Herrn Jesus im Gehorsam hinterher und die Gnade Gottes in Jesus Christus allen Menschen zu bezeugen, zu predigen, vorzuleben. Jeder Mensch braucht das Evangelium der Gnade. Und konkreter bedeutet dies, jeder Mensch braucht Vergebung für seine Schuld. Und noch konkreter, jeder Mensch braucht Jesus Christus, weil sonst niemand gerettet werden kann, denn in keinem anderen ist das Heil. Und ohne Jesus kommt niemand zum Vater, noch kann er gerecht werden. Doch dass Gott dies möchte, hat er eindeutig gezeigt und bewiesen, und er sagt von sich selbst, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Johannes 3, 16, 17. Widerspricht es nun dem, dass Gott doch einmal die Welt richten wird? Nein. Aber richten wird er die, die dieses Gnadengeschenk nicht angenommen haben oder annehmen wollten. Es ist nämlich vollkommen freiwillig und Gott zwingt sich niemanden auf. Aber so, wie der Vater sich wünscht, dass seine Kinder nach Hause finden, wenn sie weggelaufen sind, so so wünscht sich Gott Gemeinschaft mit dir und mir und wartet, bis wir ein Ja zu ihm gefunden haben, denn er hat schon längst Ja zu uns gesagt, indem er sich selbst für uns hingab. Es gibt keinen größeren Beweis seiner Liebe und seines Willens, nämlich die Ewigkeit mit uns zu verbringen. Ich denke immer, meine Worte sind zu schwach, und das sind sie auch. Möge der Herr sie aber übersetzen, dass wir es verstehen, dass ich es auch selber verstehen kann. So gerne ich mich auf die Zukunft beim Herrn freue, so gibt es doch viel hier auf der Welt noch zu tun, weil so viele Menschen die Gnade Gottes noch nicht angenommen haben. Und so steht der Aufruf seit mehr als 2000 Jahren: Lass dich versöhnen mit Gott. Aber dennoch dürfen wir nicht davon schweigen, dass diese Gnadenzeit, in der wir derzeit leben, eines Tages ein Ende hat. Dann kommt dieser große und herrliche Tag, auf den sich alle Kinder Gottes freuen dürfen und auch freuen, der aber außer das Beugen aller Knie vor dem Herrn auf das Gericht bedeutet, für die, die nicht geglaubt haben. Darum laufen wir dem Herrn Jesus Christus hinterher und verkündigen sein wahrhaftiges und lebendiges Wort und tun Liebeswerke. Tun wir sie wirklich? Das heißt Nachfolge und nicht die Hände in den Schoß zu legen und darauf zu warten, dass Gott uns abholt, wie sein Volk aus Ägypten. Wir dürfen und wir sollen uns auf den Weg machen. Gott erwartet uns mit offenen Armen und will sich finden lassen. Das hat er versprochen seit jeher. Und das gilt auch heute noch und für alle, die noch nicht mitlaufen. Jeremia 29, 13 und 14. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und weiter: Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht der Herr. Und ich werde euch an den Ort zurückbringen, von dem ich euch gefangen weggeführt habe. Wieder ein Wort für Israel, das aber noch heute gilt, denn Gott ist der Gnädige und Barmherzige und er möchte, dass wir ihn suchen und er will sich finden lassen. Er ändert sich nie und ist deshalb Mensch geworden, damit die Menschen es noch leichter haben, ihn zu finden. Er hat also alles dafür getan, damit der Mensch den Weg zu ihm findet. Laufe, nimm es an. Wir haben alle den gleichen Weg, wir laufen ja alle gleich. Alle sind schuldig vor Gott und brauchen die Vergebung in Jesus Christus und keiner ist von sich aus gut. Dass Gott aber gut ist und es gut mit uns meint und es dann auch gut macht, wenn wir ihm vertrauen, das bedeutet zu glauben, welches uns zu dem dritten Punkt für heute führt. Glaubst du schon oder zweifelst du noch? Könnte der Slogan heißen. Wie eben gehört, hat Gott alles dafür getan, dass wir glauben können. Gott ist nicht fern, sondern Gott ist uns nahe gekommen in Jesus Christus, seinem Sohn, damit wir in ihm leben sollen. Sein Wort ist die Wahrheit und lebendig, weil Jesus das Wort und das Leben ist. Warum nur wollen wir unsere Herrschaft aber nicht abgeben an jemanden, der wirklich unser Leben in der Hand behält, der uns von Herzen liebt, der uns segnen will und der uns ewiges Leben verheißen hat? So sehr hat Gott die Welt geliebt und hat sich selbst hingegeben für uns. Können wir das fassen? Gibt es jemanden, der freiwillig sein Leben gibt für einen anderen, außer unserem Herrn Jesus? Jesus hat uns nichts verheimlicht und alles, was wir über ihn wissen müssen oder wissen wollen, steht in seinem Wort. Es ist die Wahrheit und im Johannesevangelium stehen Jesu eigenen Worte, Johannes 15, ab 13. Größte Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Welch ein Freund ist unser Jesus, der sein Leben für unseres gab. Es gibt nichts Größeres, und darum glauben wir, dass er uns gerufen hat, dass er uns führt und führen will und dass er uns auch zum Ziel bringt. Wir wissen es, weil wir mit dem Glauben auch einen Tröster bekamen, einen Helfer, der uns diese Wahrheit erkennen lässt. Johannes 14, 16. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, sagt Jesus. Nachdem die Jünger sehr traurig darüber waren, dass ihr Herr fortgehen sollte, sie es aber nicht einmal begreifen konnten, so versprach Jesus ihnen einen Beistand auf ewig. Nicht nur die Zeit des Überbrückens, sondern für immer wird der Heilige Geist bei uns sein, denn Gott ist ewig und sein Geist als Person Gottes ebenso. Daran dürfen wir glauben. Und dass der Heilige Geist von Gott und dem Herrn zeugt, wird nur einige Verse später deutlich, Johannes 14, 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und so durften die Jünger bei der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten auf einmal erkennen, dass Jesu Worte wahr sind. Und jeder, der heute zum Glauben an Jesus Christus kommt, darf auch erkennen, dass Jesu Worte wahr sind, weil er mit dem Glauben den Heiligen Geist schenkt. Oder andersrum können wir sagen, ohne den Heiligen Geist Gottes ist es unmöglich, Jesus als Christus anzunehmen und an ihn zu glauben. Dass Gott, Jesus und der Heilige Geist eins sind, wird an mehreren Stellen in der Schrift bezeugt und deutlich. Ich möchte nur eine nennen aus dem Johannesbrief, 1. Johannes 2, 1. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Hier ist der Gerechte, der uns beim Vater vertritt und auch für uns eintritt, wenn wir wieder einmal falsch liegen und gesündigt haben. Jesus hat aber bereits alle Schuld bezahlt am Kreuz und tritt deshalb für uns ein. Dennoch müssen und wollen wir unsere Schuld und müssen sie vor ihm bekennen, damit wir heilig und rein vor ihm stehen können. Jesus Christus vergibt gern, und so ist er treu und gerecht und lässt uns nicht mit unserer Sünde stehen, sondern hat sie getragen, damit wir frei sein können. Wenn wir diese drei Punkte, den Kampf mit der gesamten Waffenrüstung Gottes aufnehmen, in der Spur mit dem Blick auf das Ziel hinlaufen, dem Herrn Jesus hinterher und den Glauben, den er uns geschenkt hat, bewahren, so sind wir gewiss, wie Paulus, dass wir eine Belohnung dafür erhalten dürfen oder werden. Aber auch hier sei betont, dass es nicht um eine Belohnung geht, die wir durch Werke uns verdienen, sondern weil Gott gerecht ist und auch ein Vergelter allen Glaubens ist. Gott lässt sich nicht schenken, aber er liebt Gehorsam, Treue, er liebt Demut und Freigebigkeit in allen Dingen, insbesondere wenn wir lieben in Wort und in Tat. Und so brauchen wir uns vor dem letzten Weg auch nicht zu fürchten. Denn wir dürfen schließlich vom Glauben zum Schauen kommen und dürfen die Ewigkeit mit unserem geliebten Herrn und Heiland verbringen, so dies, hoffe ich, unser sehnlichster Wunsch ist. Ich kann mir nichts Besseres und Schöneres vorstellen, und auch wenn die Vorstellung darüber derzeit etwas vage ist, denn Gott macht es bestimmt noch viel schöner, als wir uns vorstellen könnten, so ist es doch mein ersehntes und gewisses Ziel, mit der Krone der Gerechtigkeit als Geschenk. Das heißt nicht, dass ich oder wir aus eigener Leistung gerecht werden könnten, sondern dass Christus mit allem, was wir eben so angesprochen haben, uns vor Gott als Gerechte hinstellt. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Römer 1, Vers 17. Unsere Zukunft, aber auch unsere Gegenwart ist in sicheren Händen, wenn wir uns auf Gott verlassen und die Krone liegt bereit. Ich hoffe, die Zeit lässt es noch zu, um das Lied, welches mich derzeit bewegt, mit euch zu teilen. Ich sehne mich nach einem Ort, wo alles Leid ein Ende hat. Denn was ich mit den Augen sehe, kann meine Seele nicht verstehen. Ich weiß, du hast den besten Plan, auf den ich mich verlassen kann. Auf jedem noch so schweren Weg schaue ich auf das, was nie vergeht. Ich weiß, ich bin nur zu Besuch, denn wahre Heimat gibst nur du. Als Bürger deines Himmelsreichs werde ich für immer bei dir sein. Mit Fokus auf die Ewigkeit lebe ich für das, was ewig bleibt. Das Ziel vor Augen Tag für Tag, bis ich den Lauf vollendet habe. Die Ewigkeit ist mein Zuhause, du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Ich werde dir gegenüberstehen. Der Herr Jesus segne uns in dem Lauf und schenke uns die Gewissheit des Glaubens, damit wir zu seiner Ehre leben und wirken, wie es ihm gefällt, bis er wiederkommt. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Amen.